Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
In 5 Wochen findet die burgenländische Landtagswahl statt. Und was eigentlich nach Fadez gewirkt hatte und nach einem relativ sicheren Sieg von Hans-Peter Doskozil, beziehungsweise sogar vielleicht den Ausbau der absoluten Mehrheit für Doskozil, was ja das Ziel der burgenländischen SPÖ war, hat sich neuerdings ziemlich geändert. Und das hat jede Menge mit dem Spitzenkandidat der FPÖ im Burgenland zu tun. Das ist nämlich niemand geringerer als Norbert Hofer, einst selber FPÖ-Chef und bekanntlich FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat. Und ich freue mich, ihn hier im Studio begrüßen zu können.
Danke für die Einladung. Danke.
Herr Hofer, als Erste fange ich mal an, warum Sie überhaupt im Burgenland kandidieren. Da gibt es so viele, die sagen, ist er abgeschoben worden?
Ich kann mich gut erinnern an eine Nationalratssitzung irgendwann vor der Sommerpause, wo Herbert Kickl mir gesagt hat, du, also im Burgenland musst du uns bitte noch helfen. Das war so der Beginn der Überlegungen, weil das war zuerst nicht auf meinem Radar. Und die letzte Entscheidung ist dann getroffen worden, gemeinsam mit dem Landesvorstand im Burgenland, weil ich glaube, dass wir tatsächlich im Burgenland bei dieser Wahl ein außergewöhnliches Ergebnis erzielen können, das im Burgenland einiges verändern wird.
Was wäre ein außergewöhnliches Ergebnis? Ich habe es quasi in der Einmoderation gesagt. Ursprünglich war ja das Ziel der burgenländischen SPÖ mit Hans-Peter Doskozil den Ausbau der absoluten Mehrheit. Man weiß, die SPÖ im Burgenland ist immer traditionell sehr stark und alle anderen eigentlich schwach. Also was wäre da dieses außergewöhnliche Ergebnis?
Also ich bin jetzt den 4. Monat unterwegs. Ich bin also vom Nationalratswahlkampf, wo wir den 1. Platz gemacht haben im Burgenland und die SPÖ 3. geworden ist, direkt in den Landtagswahlkampf übergegangen. Und wenn ich die Stimmung vergleiche, Nationalratswahl und Landtagswahl, dann ist sie noch besser für uns geworden. Und man hört immer wieder den Satz, so kann es nicht weitergehen.
Ist da gemeint das Burgenland oder der Bund?
Das Burgenland. Mhm. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen hier eine echte Veränderung. Man macht sich Sorgen, dass man in eine Sackgasse hineinfährt. Natürlich, der Bund ist schon auch ein Thema. War es ja auch in der Steiermark bei der Wahl, weil man auch unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie dort verhandelt wird und auch mit dem Ergebnis, das erwartet wird. Es wird sehr, sehr spannend im Burgenland.
Jetzt ist ja der Hans-Peter Doskozil wieder aufgetreten und hat wieder quergeschossen und ist ja ein Gegner einer möglichen Ampelkoalition, hat er auch seinen Parteigenossen in Wien ausgerichtet, was sie alles falsch machen würden. Unterscheiden da die Burgenländer nicht und sagen, na gut, der Hans-Peter Doskozil ist ja auch gegen diese schwarz-rot-pinke Koalition?
Also Hans-Peter Doskozil und ich, wir verstehen uns ganz gut. Er versteht sich aber mit ganz vielen Menschen weniger gut rundherum. Und da unterscheiden wir uns wiederum. Also ich bin jemand, der gerne Brücken baut. Ich verstehe mich mit Bürgermeister Ludwig auch ganz gut, vielleicht sogar besser als viele in der SPÖ im Burgenland.
Das kann sein, das ist aber auch keine Kunst.
Mit Landeshauptmann Michael Leitner und mit Udo Landbahn natürlich auch in Niederösterreich. Mit dem neuen Landeshauptmann in der Steiermark natürlich auch ganz besonders gut, aber auch mit Viktor Orban gut. Das heißt also, dieses Umfeld des Burgenlandes, unsere direkten Nachbarn, das sind Freunde und ich glaube, es tut dem Burgenland gut, einmal nicht zerstritten zu sein, sondern auch hier Brücken zu haben zu den Nachbarländern.
Sie haben jetzt gesagt, dass die Menschen sagen, so kann es nicht weitergehen im Burgenland. Weil das ist natürlich interessant, weil aus Perspektive von Wien hören wir ja immer, Hans-Peter Doskozil sei extrem beliebt im Burgenland. Da werden auch immer wieder Umfragen genannt, dass die sind zwar schon alt, aber dass er eben enorme Beliebtheitswerte hätte. Das war ja auch der Hintergrund, warum es geheißen hat, er solle als SPÖ oder er wollte als SPÖ-Chef kandidieren, auch im Bund. Das hat sich gewandelt?
Es hat sich eine gewisse Besorgnis entwickelt, was die Situation des Landes anbelangt. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es ist alles schlecht im Burgenland, überhaupt nicht. Das Land hat sich fantastisch entwickelt. Zum Teil wegen der Politik, zum Teil auch trotz der Politik. Beides ist vorgefallen. Man muss nur aufpassen, was man alles verstaatlicht. Ich bin jemand, der sagt, so viel Staat wie nötig. Und nicht so viel wie überhaupt möglich. Und das ist überhaupt möglich, das ist das, was wir im Burgenland haben. Es gibt zu viele landeseigene Betriebe, es gibt zu viele Versuche, Dinge aufzukaufen, die wir gar nicht benötigen. Die letzte Idee war eine Landesmolkerei, ins Leben zu rufen für 3 Biobauern und ich glaube 150 Kühe, die hier dann betreut werden sollen mit Geschäftsführern und allem drum und dran. Diese Molkerei hätte im Jahr so viel verarbeitet wie die Kärntenmilch an einem Tag. Also das sind Dinge, die machen wenig Sinn. Sinn macht es, in Schulen zu investieren, in Fachhochschulen zu investieren, in Freizeiteinrichtungen und so weiter und so fort natürlich, aber nicht in Betriebe, wenn es der Private besser kann.
Mhm. Da gibt es ja jetzt auch seitens der ÖVP sehr scharfe Kritik am Landesbudget von Hans-Peter Doskozil. Teilen Sie das?
Ich teile die Sorgen, was das Budget anbelangt, aber die großen Sorgen sind nicht das Landesbudget, das ist der Konzern Burgenland, denn dort lauern die großen Probleme auf uns mit den Haftungen. Das Problem, seit die ÖVP hat, ist natürlich, dass sie auf Bundesebene beim Budget einen noch viel größeren Bock geschossen hat, als das Rehlein im Burgenland sozusagen. Wir haben Probleme und deswegen möchte ich auch nach der Wahl einen Burgenland-Konvent einberufen, um wirklich zu schauen, wo können wir Rechtsbereinigung machen, wo gibt es Doppelgleisigkeiten, wie können wir das Burgenland neu denken, und zwar nicht nur Politiker einzuladen, sondern Experten im Change Management, auch NGOs mit reinnehmen, die IV, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, die Gewerkschaft, also alle, die hier mit an Bord sind, in Burgenland einzubinden und zu überlegen, wie können wir das Burgenland so organisieren, dass die Verwaltung funktioniert, aber die Kosten für das Land sinken.
Mhm. Jetzt wissen Sie ja selber, dass die letzte Landtagswahl im Burgenland hat unmittelbar nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos stattgefunden hat. Die FPÖ natürlich ein besonders schlechtes Ergebnis gehabt. Was ist denn jetzt Ihr konkretes Wahlziel?
Ich bin das schon oft gefragt worden. Und ich sage deswegen, oder ich nenne deswegen keine Prozentpunkte, weil ein Politiker muss ja oder kann nur zum Ziel haben, gute Politik zu machen mit dem Vertrauen, mit dem man ausgestattet ist. Natürlich wünscht man sich gewisse Ergebnisse. Aber es entscheidet der Wähler, es entscheidet die Wählerin und ich werde dann versuchen, mit diesem Vertrauen gute Politik zu machen. Ich wünsche mir ein möglichst großes Vertrauen, damit dieses Gewicht auch im Burgenland entsprechend groß ist und ich die Sicherheit habe, mich auch so einbringen zu können, wie es notwendig ist.
Und ich gehe davon aus, dass Ihr Ziel es ist, dass sich keine absolute Mehrheit für Hans-Peter Doskozil ausgeht und sich damit eine Mehrheit jenseits der SPÖ im Burgenland ausgeht.
Das wird der Wähler, das wird die Wähler entscheiden, ob das wirklich so ist. Wahrscheinlicher ist, dass, nehme ich an, die SPÖ trotz aller Probleme nicht zur schwächsten Partei im Land werden wird. Aber welche Mehrheiten es geben wird, das ist aus heutiger Sicht gar nicht so leicht zu sagen. Es hängt auch davon ab, ob die Grünen in den Landtag kommen oder nicht. Die Grünen sind momentan in einer sehr, sehr schwachen Position. Es kann sein, dass viele Grünwähler sagen, ich wähle lieber gleich die SPÖ, das ist besser. Man wird sehen, wie sich diese Menschen entscheiden.
Aber ist es Ihr Ziel, Landeshauptmann im Burgenland zu werden?
Es ist mein Ziel, so stark zu sein, dass kein Weg an uns vorbeiführt. Da kann es auch durchaus sein, dass das ein Weg ist, der ganz an die Spitze führt. Ja, das ist möglich.
Also Landeshauptmann in dem Fall mit Hilfe der ÖVP dann?
Das sag, also ich möchte nicht zu vermessen sein und sagen, wie die Wahl ausgehen wird. Aber ich habe schon einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, um Zweiter zu werden. Wenn ich mich jetzt in den Burgenland einbringe mit meiner gesamten Erfahrung und mit dem, was ich schon alles gemacht habe, dann möchte ich natürlich im Burgenland viel bewegen. Aber ich sage nicht, das Wahlziel ist der Landeshauptmann. Das Wahlziel ist gute Politik. Das ist das Wichtige.
Sie haben schon gesagt, dass Sie eigentlich auch eine gute Basis zu Hans-Peter Doskozil haben. Grundsätzlich haben ja SPÖ und ÖVP im Burgenland auch miteinander koaliert. Wäre eine neuerliche Zusammenarbeit da möglich?
Ich halte das für ausgeschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ÖVP und SPÖ im Burgenland eine Koalition bilden.
Dass Sie FPÖ und SPÖ eine Koalition bilden.
Das ist möglich. Ja.
Das war jetzt die Frage, dass Sie...
Es ist möglich, dass FPÖ und SPÖ eine bilden, es ist auch möglich, dass FPÖ und ÖVP eine bilden. Diese zwei Varianten sind möglich im Burgenland, das unterscheidet uns von anderen Bundesländern.
Absolut.
Aber die Variante ÖVP und SPÖ ist wirklich extrem unwahrscheinlich und ich schließe das eigentlich aus.
Jetzt finden ja gerade auch Koalitionsverhandlungen im Bund statt. Sie haben schon gesagt, ein bisschen spiele das mit hinein. Wie bewerten Sie denn diese Verhandlungen derzeit zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS im Bund?
Also es spielt hinein, weil ich werde ganz oft darauf angesprochen. Ich darf nur kurz erklären, warum. Nach dieser ersten Phase des Wahlkampfes, dieser Coming-Home-Tour, war jetzt eine Phase, wo wir ohne Werbemittel zu verteilen viel unterwegs sind. Es gibt diese vielen Adventmärkte und da kann man sich ganz normal und in Ruhe ohne Wahlkampf unterhalten. Da kommen auch immer dieselben Sätze, eben, was ich vorher gesagt habe, so geht es nicht weiter. Aber dann auch ganz oft kritisch an Nehammer. Und zwar, der Name Nehammer fällt ganz oft. Gar nicht so, dass die Kritik an Van der Bellen, das nicht, aber Nehammer kommt ganz oft. Meine Erfahrung ist, bei solchen Verhandlungen, ich habe ja mit der SPÖ im Burgenland verhandelt, schon einmal und mit der ÖVP auf Bundesebene, dass in einer Phase, wo man sich mit Sachthemen befasst, in dieser Koordinierungsgruppe, dass es eine spannende Phase ist. Das ist auch so ein bisschen wie Honeymoon, ja? Man freut sich, es kommt was Neues, man kann gemeinsam etwas bewegen, Leuchtturmprojekte und so weiter. Aber das sehe ich hier nicht. Ich sehe hier Verhandler, die sogar in der Verhandlungsphase an die Öffentlichkeit gehen, um dem Partner etwas auszurichten. Ich kann nur sagen, wenn es hier schon so schwierig ist, wird es im Alltag dann noch schwieriger, weil es kommt dann, wie in der Ehe, der Alltag, wo man dann auch dort sich beweisen muss, dass es funktioniert.
Aber das heißt, Ihre Einschätzung wäre aber schon, dass die sich einigen, aber halt auf brüchigem Fundament.
Das glaube ich, ja. Ich glaube, die Schnittmengen sind sehr klein. Wir haben mit Babler einen Obmann in der SPÖ, der, wie Sie wissen, sehr weit links angesiedelt ist, sich sogar als bekennenden Marxisten bezeichnet. Das würde ja heißen, kein Eigentum. Auf dem gesamten, also ganz anders im Spektrum der Politik, die NEOS, die natürlich für Eigentum sind, aber auch für den Beitritt zur NATO werben. Also das zusammenzubringen in einer Schnittmenge ist natürlich nicht leicht.
Auch die Situation in der FPÖ dürfte nicht ganz so harmonisch sein, wie man annehmen müsste, weil die FPÖ eigentlich von Wahlsieg zu Wahlsieg stürmt, muss man objektiv sagen. Aber gleichzeitig, Marlene Svacek zum Beispiel in Salzburg hat ganz klipp und klar Herbert Kickl im FPÖ-Bundesparteiobmann widersprochen in der Frage der Null-Lohnrunde für Politiker.
Naja, wir sind ja kein monolithischer Block. Es ist bei uns auch erlaubt, auch mal eine andere Meinung zu haben.
Seit wann?
Aber naja, bitte, ich bin schon lang dabei. Aber ich muss auch schon eines sagen, was jetzt speziell diese Politikergehälter anbelangt. Wir brauchen hier ein völlig neues System. Wir haben auch schon viele Gedanken darüber gemacht, wie das gerecht und besser gestaltet sein kann. Also ich glaube, man muss einmal trennen Exekutive und Legislative. Das muss man trennen. Und dann sollte man, glaube ich, das ist meine Überzeugung, auch eine leistungsabhängige Komponente einbauen. Damit meine ich nicht, möglichst viele Sitzungen zu besuchen, sondern
welchen Kriterien
wie geht es dem Staat? Wirtschaftlich, wie ist das Wirtschaftswachstum? Wie ist die Arbeitslosenquote? Wie ist das Durchschnittseinkommen? Wie ist die Bodenversiegelung? Wie steht es mit dem Gesundheitswesen? Wie ist die Lebensqualität? Also gewisse Faktoren sich wirklich anzuschauen und vielleicht wäre es eine gute Idee, ein Basiseinkommen vorzusehen und eine gewisse leistungsabhängige Komponente. Geht es dem Staat gut? Geht es den Menschen gut? Geht es der Wirtschaft gut? Geht es der Umwelt gut? Dann darf auch der Politiker ein bisschen mehr verdienen. Aber ist das Gegenteil der Fall, dann wird nach unten gekürzt.
Jetzt haben Sie ja selber gesagt, dass Sie auch schon in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP waren. Das heißt, Sie kennen die ÖVP auch. Sie wissen, dass da viele in der ÖVP sagen, wir würden ja gern mit der FPÖ koalieren, aber mit dem Herbert Kickl geht es einfach nicht. Sie lächeln schon, aber kann es sein, dass irgendwann einmal, wenn sich das hinauszögert, in der FPÖ der eine oder andere sagt, naja, dann probieren wir es ohne Kickl?
Nein, das schließe ich aus. Aber ich möchte zur ÖVP noch etwas sagen. Auch zu mir kamen Vertreter der ÖVP und haben gemeint, wenn du das machst, haben wir sofort eine Koalition.
Und jetzt.
Ich erinnere immer auch daran, ich war schon einmal in einer Situation, wo die ÖVP in der Lage gewesen wäre, mit mir eine Koalition weiterzuführen. Und dort wurde ich im Stich gelassen von der ÖVP nach Ibiza. Und ich wurde auch im Stich gelassen bei der Bundespräsidentenwahl, wo man dann Werbung für Van der Bellen gemacht hat und nicht für mich. Also Ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich so wäre, wenn ich jetzt in dieser Funktion wäre, dass die ÖVP wirklich das so umsetzen würde.
Den Juniorpartner.
Also das weiß niemand, das kann man nicht sagen. Ich kann nur eines sagen, wir lassen uns hier sicher nicht auseinander dividieren. Und man kann auch ja uns nicht vorschreiben, wer bei uns welche Funktion inne hat. Das machen wir in den anderen Parteien ja auch. Mhm.
Schon ganz zum Schluss, Ihr Kollege aus Wien, Dominik Knepp, hat gestern gesagt, sollten die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS scheitern, würde er Neuwahlen verlangen. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass es automatisch dazu kommen würde, wenn es ein Scheitern gibt, weil jede andere Variante für mich in der jetzigen Situation undenkbar ist. Aufgrund der Dinge, die von den anderen Parteien auch als fix bezeichnet worden sind. Und ja, und wir haben keine sehr große Angst vor Neuwahlen. Denn eines wäre dann eben wichtig, in dem Augenblick, wo die FPÖ so stark wäre, dass ohne uns keine Verfassungsgesetze im Parlament gemacht werden, wäre diese Regierungsbeteiligung wohl eine ziemlich fixe Sache. Oder auch der Lead in der Regierung eine fixe Sache. Jetzt kann man sich immer noch ein bisschen rauswinden, aber wenn eine Partei alleine Verfassungsgesetze verhindert, dann kann man nicht ohne diese Partei regieren, das geht nicht.
Gut, dann vielen Dank Norbert Hofer für das Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.